Hallo. Wir haben Urlaubszeit. Und in der Regel ist das eine Reisezeit. Und das wird natürlich dazu führen, dass der ein oder andere trotz dieser speziellen Situation sich ins Ausland begibt. Und was machen wir da? Wir genießen die Sonne, sofern sie scheint. Die Landschaft, eventuell die Berge, kann man auch bei Regen oder bei Sonnenschein genießen. Die Leute sind hoffentlich auch wunderbar, nett und kreativ, exotisch, je nachdem, wo wir sind. Und ich glaube, das ganz Besondere am Ausland oder egal, wo wir eigentlich sind, auch wenn es Bayern ist, ist ja auch schon fast Ausland, das Essen. Das Essen ist doch was ganz Besonderes, ne? Ich hatte letzte Woche das Vergnügen, mit meiner Familie auch was ganz Besonderes essen zu dürfen. Ihr könnt jetzt gleich mal in euren Gedanken raten, wo ich denn dann gewesen bin. Und zwar Frikandel Spezial mit Pommes, Vanillefla oder Tigerbrot mit Schokoflocken. Wo bin ich gewesen? Holland, ganz genau. Man kann also an der Art und Weise dessen, was man isst, eigentlich schon erkennen, wo man herkommt, ne? Und lokale Spezialitäten, die gibt es überall. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr seid irgendwo, das Land ist jetzt eigentlich egal, und da trefft ihr so einen Typen und sagt dem, hör mal, was ist denn hier wohl so die Spezialität? Und dann antwortet der, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Also die Antwort, glaube ich, hätte keiner erwartet. Ist auch irgendwie komisch. Und die Follower vor 2000 Jahren von Jesus fanden das, was er gesagt hat, auch komisch. Die einen haben gesagt, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Ja, das bedeutet eigentlich, boah, das ist mir viel zu krass, du bist ein Freak, lass mich mal in Ruhe. Oder die anderen haben gedacht, das geht mir viel zu nah, so nah will ich eigentlich keinen an mich ranlassen. Ja, die anderen haben gedacht, ich bin ja kein Kannibale. Aber ganz egal, dieser Satz hat auf jeden Fall dazu geführt, dass sich jeder irgendwie angesprochen gefühlt hat. Ob jetzt nur positiv oder negativ. Für Jesus war es eigentlich so, dass die ganzen Follower, also Jesus hatte auch Follower, waren zwar analoge Follower, ne, nicht online, aber analog. Die haben gesagt, nee, das ist jetzt nicht mehr so mein Ding und haben den dann verlassen. Warum haben sie das gemacht? Die Juden wussten damals, zu denen Jesus gesprochen hat, ganz genau, dass man halt nach gewissen Bündnissen leben soll. Und Gott hatte damals durch Noah zu den Menschen das erste Bündnis gegeben nach der Sintflut in 1. Mose 9, Vers 4. Nur Fleisch mit seinem Leben, seinem Blut dürft ihr nicht essen. Und weiter in 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben ist im Blut. Und noch weiter in 5. Mose 12, 23 bis 25 ergänzt Gott, doch ihr sollt kein Blut essen, denn im Blut ist das Leben. Und ihr dürft nicht das Leben zusammen mit dem Fleisch essen. Esst kein Blut. Gießt es wie Wasser auf den Boden, esst kein Blut, dann wird es euch und euer Nachkommen gut gehen, weil ihr in den Augen des Herrn richtig gehandelt habt. Jetzt haben wir eine Pattsituation. Jesus, der eigentlich von sich sagt, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes, sagt auf einmal total das Gegenteil von dem, was Gott jahrhundertelang als Gebot oder als Richtschnur den Menschen gegeben hat. Das war einfach viel zu hart für den einen oder anderen, der so in seiner Tradition oder in seinem normalen Leben verankert war. Warum war das so hart? Ich glaube, das lag daran, dass die Menschen es nicht verstanden haben, was Gott mit den Geboten ganz, 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 ganz langsam in die Menschen hineinweben wollte. Was er hineinweben wollte oder will, das wollen wir jetzt mal erarbeiten. Für die Juden war nämlich klar, dass diese Aussagen, die Mose getätigt hatte, sich auf den normalen Verzehr des Fleisches, ja, also auf den Fleischgenuss bezogen hat und auf Opfertiere. Und je nachdem, was für ein Opfer getätigt wurde, wurden auch unterschiedliche Tiere dafür verwendet. Also es gab sogenannte Schuldopfer, wenn jemand Schuld auf sich geladen hat. Es gab Sühneopfer, es gab Sündopfer, es gab Dankopfer. Also jede Menge Opfer, die alle eine spezielle Vorgehensweise vorgeschrieben wurden. Ja, und die Menschen sollten sich danach halten oder daran richten. Und wenn sie das nicht taten, war ihnen klar, würden sie in den Augen des Herrn nicht richtig handeln. Und das wollte natürlich keiner. Wie lief das ab, so ein Opfer? Das Blut wurde erstmal, oder sagen wir es mal so, das Tier wurde getötet, das Blut wurde abgelassen und wurde nachher auf den Altar gesprengt. Gewisse Körperteile, zum Beispiel der Kopf, das Fett und sonstige spezielle Teile wurden dann auf dem Altar verbrannt. Und die guten Fleischstücke, die wurden von den Priestern dann gegessen. Weil das Wort Gottes sagt, dieses Fleisch ist jetzt geheiligt, das ist heilig. Und deswegen sollten die Priester dieses Fleisch essen. Und ich glaube, dass dem ein oder anderen, der damals Jesus zugehört hatte, gedacht, Mensch, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber eigentlich dürfen ja nur die Priester Fleisch essen und Menschenfleisch geht ja sowieso gar nicht. Jesus hat sich in dieser Situation einem Opfertier durch diese Aussage gleichgestellt. Und das bestätigt auch Gott im zweiten Satz aus 3. Mose 17, Vers 11. Und ich selbst habe es für euch auf den Altar gegeben, um für euer Leben Versöhnung zu erwirken. Denn das Blut ist es, das durch Leben Versöhnung erwirkt. Das Blut symbolisiert durch den Wein beim Abendmahl zu trinken, war der neue Bund, den Gott durch Jesus vorbereiten wollte und es natürlich auch durchgezogen hat. Und wir nehmen dadurch sein Leben, Jesu Leben, in uns auf, wenn wir daran glauben. Und uns muss doch in dem Moment dann klar sein, dass wir nicht irgendein Leben aufnehmen, sondern wir nehmen göttliches Leben auf. Weil Gottes Schrift sagt, dass Leben im Blut ist. Und wenn Jesus sagt, das ist mein neuer Bund mit euch, dann möchte er damit sagen, ich möchte euch noch näher an mich ranziehen. Ich möchte, dass ihr meine göttliche DNA in euch tragt. Da ist nicht mehr eine Trennung durch den Sündenfall, oder dass nur ganz spezielle Priester irgendwann mal für ein paar Minuten ins Allerheiligste dürfen, sondern Gott wollte, dass seine DNA, sein Leben in uns ist. In jedem Einzelnen, der hier sitzt, der irgendwo am Monitor sich das irgendwann irgendwo mal anschaut. Das war sein Plan. Jetzt geht es natürlich um uns. Nehmen wir den Plan an, machen wir da mit oder sagen wir, nö, das ist mir zu hart, das ist eine harte Rede. Das könnte ja auch dazu führen, dass ich irgendwo in irgendeinem Lebensbereich was ändern muss, was mir eigentlich liebgewonnen ist, ich will es nicht. Aber ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, dann wirkt dieses Blut in uns. Und was für eine Wirkung dieses Blut hat, das wollen wir uns mal anschauen. Und zwar ist die Wirkung siebenfältig. Sieben ist ja die Zahl vollkommen, also die vollkommene Zahl. Und wenn das Blut siebenfältig wirkt, dann heißt es, dass es vollkommen ist. Deswegen ist ja auch das Opfer, was Jesus am Kreuz getan hat, ein vollkommenes Opfer. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Keine Leistung von uns, kein spezieller Glaube, wo wir uns anstrengen müssen oder irgendeine Leistung hintersehen, sondern Jesus hat alles vollbracht. 1. Korinther 7, 23. Da steht, dass wir teuer erkauft wurden. Also Gott hat sich die Erlösung der Menschen richtig was kosten lassen, nämlich den höchsten Preis, den er je bezahlen konnte. Seinen Sohn, also quasi sich selbst, hat er geopfert. Und wenn wir uns das überlegen, dann ist es ja oft so, dass es manchmal sogar kleine Streitigkeiten unter uns gibt. Ne? Ja, du hast mir was weggenommen oder du hast mir nicht so viel bezahlt oder ich habe dir das doch ausgeliehen, du hast mir das zurückgebracht, jetzt ist es kaputt, wir ärgern uns. Wir Menschen stoßen uns oft an so kleinen Kleinigkeiten und merken gar nicht, dass Gott eigentlich für uns was ganz anderes vorgesehen hat. Weil er sagt, hey, schau doch mal, was ich getan habe. Ich habe den allerhöchsten Preis bezahlt, den man je in diesem Universum bezahlen kann. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Und weil wir teuer erkauft wurden, sind wir natürlich dadurch auch für ihn frei. Und lasst uns, und das steht auch in Korinther 7,23, deswegen nicht der Menschen Knechte werden. Oder übersetzt, lasst uns doch nicht abhängig von anderen Menschen werden. Oder sein. Oder abhängig bleiben. Wenn dir also irgendjemand mal etwas ausleiht oder du hast ihm was geliehen und er gibt es dir zurück und es ist kaputt, dann ärger dich nicht über diesen Menschen. Das muss er selber mit Gott regeln. Oder wenn dich irgendeiner zwingt, irgendwas zu machen und du denkst, boah, da verbiege ich mich, das ist nicht gut, dann mach das nicht. Nur damit du vielleicht bei dieser Person in irgendeinem guten Ansehen bist. Wenn irgendeiner merkt, dass er in irgendeiner Art und Weise abhängig von irgendeinem Menschen ist, von der Meinung, die vielleicht jemand anders über einen hat, ja, kann ja zum Beispiel sein, dass diejenigen, die hier Lobpreis machen, denken, ah, mir ist eigentlich wichtig, dass der und der toll findet, wie ich zum Beispiel Gitarre spiele oder wie ich singe oder wie ich Musik mache oder sonstiges. Kann auch sein, dass irgendjemand denkt, ich bin so toll auf der Arbeit, das muss eigentlich auch jeder mal mitbekommen. Leider sieht das ja hier keiner. Darum geht's nicht. Die zweite Wirksamkeit ist in Johannes 6,54. Und das ist ein richtig krasses Ding. Dadurch haben wir ewiges Leben geschenkt bekommen. Nicht nur einfach Leben, 80, 90, 100 Jahre hier auf dieser Erde, sondern ewiges Leben. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der oft schwer zu erfassen ist, weil wir leben ja hier in dieser Welt. Und durch das ganze Online-Geschäft kann man sich ja auch innerhalb von ein paar Sekunden die schönen Reichtümer und das ganze Tolle, was so die Schönen und Reichen besitzen, Villen, Gärten, Yachten, Urlaube, man kann sich das alles anschauen. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht, also mir geht es dann manchmal so, dass ich denke, ach, wäre eigentlich auch cool gewesen, wenn ich reich geboren wäre, ne? Und so eine Yacht hätte und den ganzen Tag irgendwie da auf meinem Pool sitze, auf einer Yacht, ja, weil das ist ja dann schöneres Wasser als das Wasser, wo die Yacht dann fährt. Muss man ja haben, und dann so seinen Tag genießt. Wäre ja vielleicht auch mal spannend. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass wir ewiges Leben haben. Also hinter diesen Vorhang von den 80, 90 Jahren gucken. Und wenn wir das schaffen, dann führt das auch dazu, dass wir unser Leben hier komplett konträr zu der Welt leben, weil wir plötzlich ganz andere Werte, eine ganz andere Ausrichtung haben. In Epheser 1, Vers 7 steht, dass wir von der Sünde erlöst sind. Auch das ist eine Wirksamkeit des Blutes. Und erlöst von Sünde heißt, dass wir die Sünde nicht mehr zwanghaft tun müssen, wie es unser Fleisch normalerweise macht durch den Sündenfall von Adam, sondern wir eine Entscheidung haben, mache ich das jetzt oder lasse ich das? Früher sind wir zwanghaft dazu getrieben, Dinge einfach zu machen und wir konnten eigentlich gar nichts tun, haben uns danach geärgert, aber es ist dann halt so. Und das wusste Gott auch. Aber erlöst von Sünde bedeutet, dass dieser Zwang von uns weggenommen worden ist und der Satan diesen Zwang nicht mehr auf uns ausüben kann. Es sei denn, wir lassen das willentlich zu. Und hier soll mal jeder in sich hineinhören. Ich denke, jeder kennt doch so Situationen, wo er weiß, Mensch, eigentlich ist das kein gutes Ding. Mein Herz sagt mir irgendwie, naja, nicht so gut. Ja. Gehe ich dann an die Sache ran oder denke ich mir, naja, kann ich ja auch noch morgen machen. Oder mache ich einfach übermorgen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Gottes Wort sagt, heute ist der Tag. Und wenn du spürst, dass da irgendwas ist, dann setz dich doch heute mit deinem Gott auseinander und sag, hey, du hast in deinem Wort gesagt, dass ich erlöst bin von Sünde, dann hilf mir dabei, Sieger in dieser Situation zu sein. In Römer 5, Vers 9 lesen wir, dass wir gerechtfertigt sind vor Gott. Das heißt, egal wie unser jetziger Zustand ist, er sieht uns trotzdem sündlos an. Das ist ja das Krasse. Das kann sein, dass wir noch einen ganzen Haufen zu bearbeiten haben, aber durch das Blut, das ist quasi wie so eine Scheibe hier, sehen wir, sieht Gott uns total klar. In dem Blut Jesu sind wir total sauber und rein. Für Gott ist das kein Ding. Aber ich glaube, für uns ist das ein Ding. Dass wir das nicht erfassen können, dass wir das nicht glauben können. Dass wir denken, ja, aber. Und dann sind wir plötzlich wieder in dem Ding, wo wir sagen, naja, eigentlich reicht dein Opfertod nicht, Jesus, ich muss noch was tun. Wer an der Stelle hadert, darf auch hier Gott bitten, hilf mir, dieses Dingen zu erfassen, und zwar richtig zu erfassen. In 1. Johannes 1, Vers 7 sind wir gereinigt von Sünde. Also erstmal gerechtfertigt vor Gott und dann gereinigt von aller Sünde. Was bedeutet das? Also wenn jetzt jemand ein sündvolles Leben führt, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf unsere Optik gegebenenfalls. Ja, also nehmen wir mal an, da ist jemand ein Prügelknabe, der rennt jeden Abend los, um sich mit irgendwelchen Leuten zu prügeln. Dann wird man das in seinem Gesicht oder irgendwo sehen. Der wird dann blaue Flecken haben, vielleicht mal einen Arm oder einen Beinbruch. Vielleicht haben wir Alkoholiker. Ja? Irgendwann sieht man das, weil der Alkohol das mit dem Körper macht. Oder Drogen. Ein Junkie ist auf jeden Fall zu erkennen. Aber wenn wir von diesen Dingen freigemacht werden, dann wird das Blut, das Leben Gottes in uns reinigen. Und das wird uns verändern. Und das wird man auch sehen. Als Mose auf dem Berg war, hat sein Gesicht ja mega gestrahlt. Warum? Weil er in der direkten Gegenwart Gottes war. Irgendwann war das Strahlen weg. Warum? Weil er sich wieder mit dem Volk unterhalten hat und die waren alle nicht so gut drauf. Irgendwann war dieses cleane, saubere Gesicht nicht mehr da. Aber das gibt doch Hoffnung, auch auf die Ewigkeit, auf den Himmel, weil ich mir vorstelle, dass wir da wirklich einfach nur schön sind. Wir sind auch so schön in Gottes Augen. Wäre auch schön, wenn du das auch glauben kannst. Aber das wird wirklich einfach vollkommen sein. In Hebräer 13, Vers 12 steht, dass wir durch das Blut geheiligt sind. Also abgesondert für Gott und nicht für die Begierden dieser Welt. Wenn wir abgesondert sind für Gott, dann heißt das, wir sind sein Eigentum. Und er kann uns lenken, er kann uns leiten, er kann uns führen und kann mit uns diese Dinge hier auf der Erde bewegen, die er vor Grundlegung der Welt als Plan für unser Leben vorgesehen hat. Und denkt doch nicht, dass das ein negativer oder ein schlechter Plan ist. Weil wenn er uns gemacht hat, dann wird er uns ja auch gewisse Empfindungen, Wünsche, Begabungen gegeben haben, weil er genau wusste, das ist mein Plan mit dir und dafür brauchst du das und das Werkzeug und jetzt geh spielen. Ja, wie so ein großer Garten mit einer Umzäunung, wo Gott sagt, hier, mach. Das ist doch der Auftrag an die Menschen. Bebaut diese Erde. Pflanzt euch fort. Erzeugt Leben. Und dann in Hebräer 10, Vers 19, Freimütigkeit für das Allerheiligste. Wir dürfen immer, jederzeit, egal was wir gerade getan haben, zu Gott kommen. Und David ist ja so ein Sinnbild für einen richtig coolen König, ne? Der ja auch eigentlich alles hatte. Und man muss ja auch mal überlegen, der gute Mann war ein Mörder und ein Ehebrecher. Und trotzdem hat Gott gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Warum? Weil er gerechtfertigt war, weil er seine Sünde bekannt hat und er hatte die Freimütigkeit, zu Gott zurückzugehen. Sollte also irgendeiner in sich spüren, Mensch, ich habe so viel Bockmist gebaut, ich bin irgendwo hingelaufen, wo ich nicht hinterhinlaufen sollen und Gott kann mich gar nicht annehmen, dann glaubt doch dieser Lüge nicht, das ist doch totaler Quatsch. Gottes Wort sagt was ganz anderes. Wenn wir beim nächsten Mal das Abendmahl einnehmen und dann den Wein oder den Saft trinken, dann tun wir das ja zu einem Gedächtnis. Aber ich ermutige dich, wenn du das tust, dann glaub doch mal an diese Bibelstellen, die in deinem Leben das bewirken. Ganz unabhängig von deinen jetzigen Gefühlen, ganz unabhängig von deinen jetzigen Umständen und sonstigen Dingen, die vielleicht dazu führen, dass du sagst, das kann ich jetzt gerade mal nicht glauben. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben die Bedeutung des Blutes erfasst, dass Gott in dem Blut das Leben hineingewoben hat. An anderer Stelle in der Bibel steht übrigens, denn die Seele ist im Blut. Also wer irgendwann mal die Seele in dem Menschen sucht, der sollte es im Blut suchen. Ich glaube, das ist aber nur geistlich irgendwie möglich und zwar nicht mit einer DNA. Die ist nur ein Spiegelbild, ja, in dem natürlichen Bereich. Aber das Geistliche, das kann man ja nicht sehen. Denn Gott ist selber Geist. Dann haben wir die Wirkung uns angeguckt des Blutes, eine siebenfältige Wirkung. Und jetzt kommt ja eigentlich der spannende Teil. Wie wende ich denn dieses Blut jetzt für mich in meinem Leben oder in meinem Alltag oder in meinen Umständen? Wie wende ich das für mich an? Und hier möchte ich an dieser Stelle an die Predigt von Frank von letzter Woche anknüpfen. A. Welchen Wert hat das Wort Gottes in deinem Leben? Welchen Stellenwert? Ist das eher so ein Druck? Naja, eigentlich müsste man als Christ Bibel lesen. Oder ein Zwang? Na, ich möchte ja ein guter Christ sein, also lese ich jeden Tag fleißig die Bibel, haben meine Eltern auch gemacht. Oder ist das tatsächlich ja, dieses Verlangen, mehr von Gott irgendwo zu erfahren, eine Beziehung aufzubauen, weil du denkst, ich will ja auch Gottes Stimme hören, ich will ihn reden hören, der tut es durch sein Wort. Ja? Also es ist ja nicht immer so, dass wir eine klare Stimme vom Himmel haben oder in unseren Gedanken irgendwie was sich abspielt, sondern Gott hat gesagt, Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und wenn er redet, ja, dann müssen wir uns angucken, was Jesus gesagt hat, was Jesus gemacht hat, was Jesus getan hat. Da haben wir genug mit zu tun. Da redet Gott so viel, das würden wir alles gar nicht erfassen. Also welchen Stellenwert hat sein Wort in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Routinen, in deinen Abläufen? Welche Bereiche hat Frank angesprochen, wo das Wort Anwendung finden kann? Das war einmal das Leistungs- und Vergleichsdenken. Ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in Deutschland extrem. Durch die jetzige Situation sind wir vielleicht da ein bisschen ausgebremst. Und diese jetzige Situation offenbart auch die Schwachstellen dieses Leistungs- und Vergleichsdenken. Dann hat er den Bereich der Zwangs- und Angstgefühle angesprochen. Leidest du unter Zwängen? Kann ja sein, dass irgendjemand beim Rausgehen aus der Tür 6-mal wieder hin und her geht, um zu gucken, ob die Tür wirklich zu ist und den Griff abwischt. Ich gebe zu, in der Regel, wenn ich im Auto sitze, denke ich, hast du jetzt die Tür zugemacht? Ich gehe dann auch manchmal noch zur Tür und gucke, ob sie zu ist. In der Regel ist sie zu, aber ist nur einmal. Also nicht, dass irgendjemand denkt, ich wäre ein Monk oder so. Aber vielleicht leidest du auch unter Angstgefühlen. Angst zu versagen, Angst nicht gut genug zu sein in der Schule oder nicht gut genug für deine Eltern, nicht schön genug zu sein, um von Menschen akzeptiert zu sein. Angst, nicht optisch gut gekleidet zu sein, um nicht als irgendjemand verschrien zu sein. Angst vor Verlust, Verlust der Kinder, der Gesundheit, des Erfolges, des Geldes, was auch immer. Ängste sind ein Mittel, mit denen Gott kämpft. Warum? Weil Ängste von Satan benutzt werden, uns in falsche Richtungen zu lenken. Und die Frage ist, lassen wir das zu? Lassen wir zu, dass Ängste uns beherrschen? Oder lassen wir zu, dass Gottes Wahrheit diese Ängste bekämpft? Und das Tolle daran ist ja, eigentlich kennen wir ja schon den Ausgang. Wenn Jesus sagt, er hat gesiegt, es ist vollbracht, es ist alles vollkommen. Ja, ich meine, einen besseren Wettkampf gibt es nicht, wenn man im Vorfeld weiß, dass man derjenige ist, der gewinnt, oder? Diese Lebensumstände und Bindungen können mit der wahren Wahrheit, also dem Wort Gottes, nicht standhalten. Es sei denn, du glaubst das nicht, dass Gottes Wort tatsächlich diese Kraft und diese Macht hat. Aber nehmen wir jetzt einfach mal das Leistungs- und Vergleichsdenken. Und ich denke, gerade durch Instagram, WhatsApp, Status, Snapchat und Co. ist es ja relativ leicht, in so ein Vergleichsdenken reinzukommen. Ne? Jeder postet ja nur die schönen Seiten seines Lebens. Also wenn man Urlaubsbilder sieht, dann sehen die alle super aus. Ich glaube, keiner hat irgendwie nicht geputzten Boden fotografiert oder die volle Spüle oder den Mülleimer in dem Gartenhaus oder der Rasen, der nicht gemäht ist. Nein, es werden doch die Seiten von uns gezeigt, wo man sagt, schau mal. Aber Gott möchte eigentlich genau die Sachen sich anschauen, wo man sagt, das will ich lieber verstecken. Und wir können alles zeigen. Warum? Weil wir laut Römer 1, Vers 7 sagen können, ich bin geliebt. Ich bin ein Geliebter Gottes, steht in Römer 1, Vers 7. Und wenn Gott, der Schöpfer, mich liebt, dann reicht das. Das reicht. Es müssen nicht die ganzen Follower auf Instagram oder die Freunde in der Schule oder sonstige Leute einlieben, weil es ist eh nur gegaukelt und nicht echt. Die wahre Liebe, die kommt von Gott. Für jeden Menschen ist das ein essentielles, wichtiges Ding, weil ansonsten begeben wir uns wieder in die Abhängigkeit von der Liebe anderer Menschen. Und Gottes Wort hat gesagt, wir sollen nicht abhängig von Menschen sein. Zwangs- und Angstgefühle können wir überwinden durch Römer 8, 37. Da steht, wir sind mehr als Überwinder. Also überwinden wir die Angst, wir überwinden die Probleme. Das heißt nicht, dass das nicht schwierig ist oder dass das nicht was uns kostet oder dass es nicht anstrengend ist oder dass das nicht eine herausfordernde Zeit ist. Aber wichtig ist doch immer, das Ergebnis sich anzuschauen und nicht die Durchführungsphase. Umgang mit Geld war das dritte Thema, was Frank in seiner Predigt genannt hat. Entweder überschwänglich, also jemand kann mit Geld nicht umgehen und haut es einfach raus, ist also kein guter Verwalter auf dieser Erde. Oder jemand hat ständig nur Schulden, weil er sich auch nicht an Gottes Wahrheiten hält, wie man mit Geld umgehen soll. Oder vielleicht auch Ängste, es könnte nie reichen. Jemand ist vielleicht total reich und denkt, ah, das reicht trotzdem alles nicht. Ja? Ich habe die Erfahrung gemacht, auch beruflich, je mehr die Leute besitzen, umso größer ist eigentlich die Angst, es könnte nicht reichen. Das ist ganz paradox. Aber in 5. Mose 28, 2 folgende Verse steht, wir sind mit Segnungen überschüttet. Und die Frage ist, glauben wir das, dass Gottes Wort sagt, ihr seid mit Segnungen überschüttet? Oder kommt sofort, ja, aber? Also sollte irgendeiner jetzt gerade denken, ja, aber, ja, dann bitte fang doch an dem Punkt heute zu arbeiten. Der Tag ist total schön, setz dich in den Garten und leg los. Jesu Blut schützt uns und setzt uns in diesen Dingen frei, wenn wir das auf unser Leben anwenden. Das erste Mal, dass Blut Schutz ausgeübt hat in der Bibel, finden wir in 2. Mose 12, 21. Und nehmt ein Büschel Ysop und taucht ihn in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch gehe zu seiner Haustür hinaus bis an den Morgen. Und in Vers 24 heißt es noch, darum halte diese Ordnung ewig für dich und deine Kinder. In 1. Petrus 1, Vers 2 wird noch ergänzt, den Schutz, den das Blut Christi uns bietet, stellt der Gehorsam dieser Ordnung zur Verfügung. Bedeutet für uns, die Israeliten damals, also es ist ja einfach nur gut zu wissen, dass das halt mal so war, sollten ja aus Ägypten ausziehen. Und alle Erstgeburt der Ägypter wollte Gott schlagen, weil der Pharao das Volk hat nicht ziehen lassen. Und hat gesagt, damit euch das nicht passiert, streicht Blut an die Schwelle und geht nicht aus dem Haus, bleibt also im Haus. Wenn ein Israelit jetzt das Blut genommen hätte, ja, ist ein schönes Symbol fürs Kreuz, hätte es also angewendet, Wäre aber rausgegangen, also dem Wort Gottes nicht mehr gehorsam gewesen, dann hätte auch hier der Verderber eine Angriffsfläche gehabt. Und die Amerikaner nennen das ja Passover, ne? Das Passover-Fest, Passover, weil der Vertilger an den Türen vorbeigegangen ist und er ist halt vorbei, ohne dass etwas geschehen ist. Jetzt haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, irgendwie Blut zu nehmen und das bei uns an die Haustür zu schmieren. Und wir haben auch kein Becken, wo wir das regelmäßig dann irgendwie immer benutzen, sondern das soll uns ja nur eine Symbolik sein, eine Vorschattung auf das, was Christus ja am Kreuz für uns vollbracht hat. Wir wenden das folgendermaßen an, indem wir nicht das Blut wirklich an den Türpfosten schmieren, sondern dass wir sagen, in deinem Wort steht das und das und das. Also wenn wir jetzt einen Lebensumstand haben, jemand kommt zu dir und sagt, du bist hässlich, du bist nicht geliebt, dich mag keiner, dich will keiner, hör doch einfach auf mit dem Leben, bring dich am besten um. Dann wenden wir Gottes Wort an und sagen, nein, denn ich bin ein Geliebter Gottes, laut Römer 1, Vers 7. Wir können also mit Gottes Wort gegen den Widersacher angehen. Und hier spanne ich wieder diesen Bogen. Wie gut kennst du Gottes Wort? Was sagt Gottes Wort eigentlich zu deinen Umständen, zu deinen Lebensumständen? Weißt du eigentlich, was du alles anwenden kannst? Oder sind dir diese Wahrheiten verborgen, weil du dich damit nicht auseinandersetzt? Unser Gehorsam ergibt sich halt aus der Aufforderung, iss mein Fleisch. An einer anderen Stelle steht, und das Wort wurde Fleisch. Also, auf gut Deutsch, nähre dich mit Gottes Wort. Nähre dich nicht mit den Instagram-Posts von irgendwelchen Promis, die sowieso nur Fake darstellen. Nähre dich nicht mit dem Besitz, den du hast. Nähre dich nicht mit dem, was andere haben und du sagst, oh, ich bin neidisch, ich will das auch und du arbeitest und ackerst, um dir das dann auch zu gönnen. Nähre dich doch nicht damit. Gottes Wort ist die einzige Möglichkeit, innerlich wirklich satt zu werden, und zwar auf Dauer satt zu werden. Alles andere macht uns wieder hungrig. Ich denke, jeder hat sich schon mal was Schönes gekauft, hat auch Gefallen daran. Ja, und irgendwann ist es halt Standard, ne? Man hat es eben. Und dann braucht man was Neues. Und dann fängt man wieder an zu suchen, dann braucht man wieder eine neue Aufgabe. Und Gott möchte, dass wir innerlich wirklich satt sind. Warum? Damit wir von unserem Sattsein anderen Menschen, die Hunger haben, geben können. Das ist doch nur der erste Schritt. Unsere Aufgabe ist doch, der Welt da draußen zu sagen, dass es einen Gott gibt. Wo finden wir das denn? In den Nachrichten höre ich das gar nicht. Im Internet, da kriegt man mehr Müll zu Gesicht, als dass man irgendwie mal eine Wahrheit irgendwie genannt bekommt. Und wie soll denn diese Welt von Jesus erfahren, wenn wir, die wir hier sitzen, das nicht machen? Unsere Worte haben Macht. Warum? A, sind wir nach Gottes Ebenbild geschaffen? Und B, haben wir ja gehört, dass das Leben im Blut ist. Das nehmen wir durch das Abendmahl, also gedanklich, symbolisch immer wieder auf. Das Leben Jesu ist in uns. Also haben unsere Worte schöpferische Macht. Wenn du also in einen Lebensumstand kommst, wo du sagst, hey, dieser Lebensumstand, der entspricht nicht der Wahrheit des Wortes Gottes, hier ist Chaos, dann sprich doch Ordnung in diese Situation hinein. Fang an, dich nicht darüber zu beklagen, dass die Situation so mies ist, wie sie ist, sondern sag, danke Gott, dass ich hier eine miese Situation sehe und ich Leben verändern kann. Und dann immer wieder und immer wieder, aber Gott hat gesagt, es steht geschrieben. In Offenbarung 12, Vers 11 finden wir nämlich die Bestätigung für das, was wir tun. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut. Also überwunden den Widersacher, ne, den Chaosmacher, den Zerstörer, der alles durcheinander wirbelt. Den haben wir überwunden. Durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das waren also Christen, die gesagt haben, ich möchte egal was passiert, Zeugnis ablegen über das, was das Blut und das, was Jesus getan hat. Das ist mein Zeugnis. Das spreche ich aus. Und das fällt oft schwer, weil wir ja menschlich und fleischlich schnell geneigt sind zu sagen, oh, das ist aber ätzend. Das Essen schmeckt aber nicht. Die Farbe ist aber hässlich. Kannst du dich mal richtig kleiden? Mein Auto ist so alt und oll. Ich will was anderes. Ich glaube, wir sind schnell dabei, uns zu beklagen, anstatt Leben in diese Umstände reinzusprechen. Das ist unser Zeugnis, dass wir in unseren Umständen Gottes Wort proklamieren und so lange daran festhalten, bis sich die Dinge ändern. Und jetzt schauen wir uns doch mal das Beispiel von Gott an. Jesus wartet seit 2000 Jahren, dass sich die Dinge ändern in dieser Welt, dass die Schöpfung ihm zu Füßen gelegt wird. In all seinen Konsequenzen. Also sollte irgendjemand hier sitzen oder auch am Livestream mit Ungeduld zu kämpfen haben. Wir leben mit einem lebendigen Gott. Und das ist keiner, der instant per Knopfdruck Situationen verändert. Er kann das, aber das macht er situationsbedingt. Und das heißt nicht, dass weil bei irgendjemandem per Knopfdruck sich was geändert hat, dass das in deinem Leben auch so sein muss. Weil deine Lebensgeschichte wird durch Gott anders geschrieben als bei deinem Nachbarn. Ja, das hat er auch zu Petrus gesagt. Ja, was ist denn mit dem? Ja, wenn ich wollte, würde der ewig leben. Ja. Auch hier sehen wir wieder, wir sollen uns nicht vergleichen mit den Lebenswegen anderer Menschen. Lass das doch. Dann sind wir unfrei. Ist doch viel schöner, das Ding mit Gott zu rocken, was er für uns vorgesehen hat. Und wenn du vielleicht eine Sammlung brauchst, was Gottes Wort alles in deinem Leben tun kann oder was da alles steht, könnt ihr mich gerne nachher ansprechen. Ich schicke euch das per E-Mail. Das ist vielleicht mal so der erste Satz. Man sollte das immer mal auf dem Handy haben, dann findet man das ganz schnell. Man ist in einer Lebenssituation und denkt sich, das ist gerade komisch, was sagt Gottes Wort? Man guckt schnell drauf und spricht es hinein. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und zum Schluss möchte ich noch mal sagen, nicht der Bund, der mit Noah geschlossen worden ist, zählt heute, sondern der Bund, den Jesus abschließend mit uns geschlossen hat. Denn dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird und in diesem Fall worden ist.